Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und herzlich willkommen.
The pain is unimaginable. In 3 days to 3 weeks, you're dead.
You can see him and you cannot touch him. Do you understand?
What happened on the night of the accident?
Asking the right question will get you the truth. There is no truth.
Ja, ein Ausschnitt aus der Reaktorkatastrophe Tschernobyl auf HBO. 2019 erschien die Serie, basierend auf dem preisgekrönten Buch von Svetlana Alexijewitsch. Jetzt ist ein Manga erschienen, anlässlich des 40. Jahrestags, ebenfalls eine Adaption des Sachbuchs. Und ja, wie gelungen der Manga ist, das hören Sie gleich. Tschernobyl, ein Wort, das für eine der größten Katastrophen der Menschheit steht. Am 26. April 1986 um 1.23 Uhr morgens in der damals noch sowjetischen Stadt Tschernobyl ereignete sich die bis dato größte Reaktorkatastrophe der zivilen Kerntechnologie. Tausende Menschen verloren ihr Leben und das Gebiet rund um den Unglücksort gilt bis heute als Sperrzone. Das ist am kommenden Sonntag genau 40 Jahre her. Ich war damals noch in der Kita und erinnere mich nur daran, dass irgendwas mit der Milch war. Bei vielen aber löst der Name auch heute noch Angst aus. Ja, und was die Katastrophe mit den Menschen vor Ort gemacht hat, das hat Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch in ihrem Sachbuch Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft zusammengefasst. Das war 1997 und jetzt gibt es eine Adaption als Manga unter dem gleichnamigen Titel von Yuta Kumagai. Das Ganze in 3 Bänden und über den Manga spreche ich jetzt mit Medienwissenschaftler Lars Schmeink. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Ja, wie wird denn das Leben der Menschen im Manga dargestellt?
Tatsächlich basiert das Ganze ja auf Interviews, die geführt wurden für das Sachbuch und dementsprechend konzentriert sich auch der Manga darauf, einzelne Schicksale zu zeigen, also sich an Menschen sozusagen anzuheften und zu zeigen, was mit denen passiert ist, entweder während der Aufräumarbeiten während der Katastrophe oder eben größtenteils auch im danach, was da so passiert ist. Das Ganze wird sehr emotional und sehr persönlich erzählt, gerade wenn es so um gesundheitliche Folgen geht, also Strahlenkrankheit, Geburtsfehler, Missbildung. Aber man zeigt auch sozusagen so diese Situation in eine politische oder militärische Handhabung reingefercht zu werden, also wie das Schweigen über Informationen, irgendwie die Lügen, Befehle, die man einfach befolgen muss, irgendwie was das hat für die Menschen bedeutet.
Mhm. Vor ein paar Jahren, da gab es ja die HBO-Serie Tschernobyl, eine auch Verfilmung des Buches. Worin unterscheidet sich denn da der Manga, beziehungsweise warum braucht es diese Erweiterung, wenn man so will?
Also zum einen ist es sehr interessant, denn das beide basieren ja auf diesem Sachbuch irgendwie so und dieses Sachbuch hat halt eben 10 Jahre Interviews mit 500 Augenzeugen, die da darüber gesprochen haben irgendwie so. Da setzt die Serie halt, und das hört man da sehr gut oder sieht man da auch sehr gut, auf einen sehr brutalen Realismus. Also man schockiert mit diesen Situationen, in die das Ganze irgendwie da gerät. Der Manga hat auch solche Szenen, also zum Beispiel, wenn es um das Leiden der Feuerwehrleute geht oder wenn es um die strahlenkranken Kinder im Krankenhaus geht oder ähnliches. Aber der Manga setzt das Ganze eben in so einen Kontrast zu einer für die meisten von uns im Westen eher ungewohnten Manga-Bildsprache, die schon so ein bisschen romantisch oder sogar überzogen süßlich in ihrer Bildästhetik sein kann. Und wer da halt eben den Manga nur so ein wenig oberflächlich kennt, der könnte da so ein bisschen irritiert sein. Aber da steckt schon auch eine kritische Position irgendwie drin. Und das hat ja heutzutage, glaube ich, auch nochmal so eine Bedeutung, weil wir ja sehen, dass diese Verharmlosung irgendwie oder diese Politisierung von so einem Unfall auch immer noch irgendwie im Raum steht und deswegen dieser Manga schon durchaus zeitkritisch irgendwie gelesen werden kann.
Und wie funktioniert das ästhetisch?
Der Manga greift sich Szenen aus dem Leben der Menschen, die eben auch sozusagen vorher existiert haben. Also das Glück der Mutter, die beim Spaziergang durch die Rosengärten ist. Eine Hochzeit, die am selben Tag stattfinden soll. Irgendwie so eine Geburtstagsfeier, die irgendwo stattfindet und wo der Vater ganz glücklich mit seinem Kind irgendwie das Geschenk austauscht. Und diese ganz einfachen Freuden, dieser ganz reguläre Alltag, der wird sehr liebevoll, sehr romantisierend und eben in dieser sehr manga-esken Darstellung irgendwie gebracht. Und dann ereignet sich dieses Unglück und dann dreht sich die Welt einmal auf 180 Grad irgendwie so auf was anderes und wird total hart, grotesk, brutal. Und diesen Wahrnehmungswechsel, den fängt der Manga eben auch ästhetisch ein. Mhm. Er kontrastiert so eine normale Welt mit dieser Realität, dieser ganz makabren Realität der Katastrophe. Also, um es mal beispielhaft zu machen, da wo vorher klare Linien, helle Flächen und so ganz geordnete Strukturen irgendwie sind, entsteht auf einmal dann ein Bild im Manga von ganz vielen Schraffierungen, von Schreien, die Panels durchbrechen, chaotische Anordnung von Bildfolgen. Also das heißt, so diese emotionale Verarbeitung, dieses Chaos, die springt einen quasi aus dem buchstäblichen Rahmen des Bildes an.
Das klingt interessant, das auch vor allem in einem Manga zu verarbeiten. Warum aber nochmal, um es vielleicht zu verdeutlichen, wird diese mediale Form genutzt?
Also warum es jetzt gerade passiert, sollte angesichts des 40-Jahre-Markers irgendwie recht offensichtlich sein. Aber natürlich bedeutet das auch, dass wir uns jetzt einer ganz neuen Generation widmen. Sie haben ja gerade gesagt, Sie waren noch in der Kita. Ich war in der Schule irgendwie. Und also das heißt, bei all denen von uns, die alt genug waren, wir erinnern uns damit tatsächlich diesem Gefühl von Angst, das in diesem Sommer umging. Ne, also nukleare Winde, die Milch, die man nicht trinken sollte, womöglich verseuchte Ernten, die irgendwie entstanden, bitte nicht draußen spielen, so diese ganzen Sachen. Und deswegen sind wir, glaube ich, ganz, ganz schnell in diesem Angstgefühl auch drin. Und da kann eine Serie, wie die HBO-Serie, uns sehr, sehr schnell abholen. Dieses Gefühl ist sofort wieder da. Aber die jüngeren Generationen, gerade wenn ich aus einer Generation komme, die das eben nicht mehr überhaupt je live miterlebt hat, die haben ja jetzt ganz andere Themen, mit denen sie irgendwie umgehen und die ihnen Angst machen könnten. Also von Klimawandel, Krieg, Energiekrise, Rechtsruck, da gibt es ja ganz viel. Und da braucht es halt eben auch eine andere Ansprache. Dass das Thema aktuell ist, sieht man alleine schon deswegen, weil ja auch bei Covid die Diskussion darüber war, wie Verantwortung politisch vertuscht wurde. Oder dass aktuell in militärischen Konflikten weiterhin Menschen einfach ausgenutzt und verbraucht werden, dass sie dahin geschickt werden, ohne zu wissen, was passiert. Dass Regierungen den Machterhalt über das Wohl ihrer Bevölkerung stellen. Also diese ganze Verbindung, was damals passiert ist, zu heutigen Themen, ist irgendwie vorhanden. Und der Manga als Medium ist da interessant, weil er eben auf der einen Seite in Japan so eine ganz traditionelle Perspektive hat, seit Jahrzehnten immer wieder auch Themen zu transportieren, die eben kritisch sein können. Hier in Deutschland wird das gerne abgetan als so eine kindliche oder süßliche Ästhetik. Da arbeiten wir gerade dran, dass es besser wird. Und wir sehen ein Publikum, was nachzieht, was den Manga als eine kritische mediale Auseinandersetzung sieht. Und in dem Manga sieht man dann halt eben den gewünschten Idealzustand, der dann gebrochen wird, diese Verbindung ermöglicht sozusagen so eine Emotionalität, die wir dabei spüren. Und ich glaube, da liegt der Reiz, ein solches Thema neu aufzugreifen, anders zu behandeln. Und entsprechend macht es auch einen gewissen Sinn. Der Manga wird aktuell für Schulen empfohlen, um dieses Thema aufzuarbeiten. Also auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert.
Sagt Medienwissenschaftler Lars Schmeink über die Manga-Adaption des vielfach ausgezeichneten Romans Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft, ein Sachbuch, pardon. Es erschienen im Carlsen Verlag, Band 1 kostet 12 Euro und die kommenden 2 und 3 folgen in den nächsten Monaten. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Baby Reindeer ist eine Serie, die vor knapp 2 Jahren erschienen ist und die hat mich unheimlich berührt, verstört und auch erschüttert. Ja, weil es geht um einen Stand-up-Comedian, der von einer Frau gestalkt wird, autobiografisch inspiriert und der darüber hinaus auch sexuellen Missbrauch durch einen Comedy-Autor erfährt, der ihm eine Karriere verspricht. Gespielt vom bis dahin eher unbekannten schottischen Schauspieler und Comedian Richard Gadd, wurde mit mehreren Emmys ausgezeichnet, das ist der amerikanische Fernsehpreis. Aber auch schon vor Baby Reindeer hat Gadd wohl an einer Serie gearbeitet. Darin geht es ebenfalls um toxische Beziehungen und die Serie heißt Half Man, startet heute bei HBO Max.
Hello. For those that don't know me, I'm Reuben Pallister, and I'm going to tell you about now, Kennedy. I remember the first time I met him. He was only a kid.
Reuben's moved into your room.
What? No way. He's a psycho.
Unser Serienkritiker Daniel Eschkötter hat Half-Man vorab für uns gesehen bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Daniel, Richard Gadd ist ja bekannt geworden mit einer autobiografischen Serie, ich habe es gerade erwähnt, in der er auch eigene Erlebnisse verarbeitet hat. Nun geht es wieder um toxische Beziehungen. Scheint so, als ob er da seine Erfolgsformel gefunden hat, oder? Worum geht's genau?
Ja, also in diesem Fall muss man sagen, dass die Serie wohl nur in Details autobiografisch ist, aber sonst ja tatsächlich für mich wirkt das schon jetzt ein bisschen formelhaft. Also es gibt da schon auf jeden Fall einige strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen Baby Reindeer und dieser neuen Serie Half-Man. Also genau, es geht wieder um eine Mischung aus Gewalt und Abhängigkeitsbeziehung von zwei Menschen, die halt einander irgendwie brauchen und vor allem auch missbrauchen. Und bei Half-Man sind es nun zwei schottische Stiefbrüder. Brother from another lover heißt es in der Serie immer. Also ihre Mütter leben zusammen in einer nicht offen lesbischen Beziehung. Und es geht um das Verhältnis dieser beiden Söhne von der Jugend bis ins mittlere Alter, also über knapp 3 Jahrzehnte bis zur Hochzeit, wo wir gerade im Trailer was rausgehört haben. Das fängt an in den späten 80er Jahren, geht bis ungefähr in die Gegenwart ran. Und diese beiden Stiefbrüder, die sollen nun die sein, die beide kein ganzer Mann sind, also half irgendwie, und die sich gegenseitig aber auch halbieren sozusagen, aber dann auch komplettieren. Und der ältere Reuben, den wir eben gehört haben und den Richard Gadd als Erwachsenen spielt, der kommt aus dem Jugendgefängnis und zieht, wie gerade gehört, in das Jugendzimmer des etwas jüngeren Niall ein. Und der, ja, der übernimmt oder dominiert dann Niles Leben. Und beide sind so typische oder stereotypische Gegenfiguren. Also Reuben ist ein komplett volatiler jugendlicher Straftäter. Also Psycho heißt es ja gerade, mit ständigen Gewaltausbrüchen. Und Niall ist der sensible, passive, in der Schule gehänselte Jugendliche, der seine eigene erwachende Homosexualität unterdrückt und der Schriftsteller werden möchte, obwohl er aus dem Working-Class-Hintergrund kommt. Ja, und Reuben wird für Niall dann einerseits für die gesamte Erzählspanne von 30 Jahren, 6 Folgen, also eine permanente Bedrohung. Aber er ist dann auch der Beschützer vor den Bullies in der Schule und ja, einfach die zentrale Faszinations- und Bezugsfigur. Der wird die Hauptfigur in Niles literarischer Karriere und so weiter. Also das ist alles symbiotisch und parasitär zugleich.
Ja, also das klingt sehr überladen und leider auch nach Klischeefiguren. Wird sich denn da tatsächlich nur an diesen ja fast mythischen Motiv von zwei Brüderrivalen abgearbeitet oder versucht die Serie tatsächlich auch etwas über Gewalt unter Männern zu vermitteln?
Also erstmal ist es schon sehr archetypisch aufgebaut und mitunter auch sehr, sehr theatral inszeniert. Also wirkt manchmal wirklich eher wie ein Theaterstück geschrieben, wie bei Baby Reindeer am Anfang ja auch. Also es werden dann auch Stoffe wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde anzitiert, sodass ich anfangs beim Schauen kurz dachte, das könnte jetzt so eine Twist-Serie werden mit so einem Fight Club-Aufguss, also wie wir dann später eine Persönlichkeitsspaltung bekommen. Also dass beide eigentlich eine Person sind oder
oh,
sowas.
Nein, bitte nicht. Das gibt's hoffentlich nicht.
Nee, das gibt es nicht. Also das wäre dann aber vielleicht zumindest ein bisschen unernst geworden und hätte der Serie vielleicht sogar ganz gut getan, aber da will die definitiv nicht hin, denn das soll im Grunde schon ein sehr ernst, also sehr ernstes und auch sich sehr ernst nehmendes Langzeit-Doppelpsychogramm über gebrochene Männlichkeit sein. Also das wird angetrieben von, ja, schon auf mich sehr unterkomplex wirkenden Unterdrückungs- und Verdrängungsideen im Hintergrund. Also, dass männliche Gewalt sich aus aktiven Unterdrückungs- und Missbrauchsstrukturen einfach irgendwie fortpflanzt und vielleicht sogar erklären lässt. Und etwas genauer oder konkreter wird es dann nur, wenn, ja, wenn wieder eine Grundidee von Baby Reindeer aufgenommen wird, nämlich die, dass das übergriffige Verhalten, also dieses Verhalten zwischen Gewalt und gewaltiger Zuneigung, den anderen irgendwie auch ermächtigen und stärken soll oder kann, aber gleichzeitig auch vollständig korrumpiert. Also das war ja bei Baby Reindeer auch so ein bisschen die Struktur und das ist es hier ganz klar. Also darum drehen sich die 6 Folgen eigentlich vollständig. Und die Serie ist dann eine einzige Abwärtsspirale. Und das performen Gadd und sein Gegenüber Jamie Bell schon auch irgendwie beeindruckend. Ja, aber das war es vielleicht dann auch schon fast.
Also ein bisschen was höre ich raus, kannst du der Serie doch abgewinnen. Es gibt ja auch Stimmen, Kritiken, die sagen, dass man von dieser drastischen Geschichte fasziniert sei. Vor allem liegt es auch an Gadd und seinem Feind. feines Gespür für Figuren, Dialoge, Details, Charaktere. Und auch, das hast du ja gerade schon erwähnt, die schauspielerische Leistung ist gut. Aber letztendlich höre ich doch raus, ich brauche jetzt nicht dringend einen HBO Max-Zugang.
Ja, also für mich ist das schon primär eine quälende Serie übers Quälen und Selbsthassen. Die anderen Punkte, die sehe ich teilweise schon auch, aber der Modus der Serie ist eigentlich so, wie das Poster oder Titelbild aussieht. Also da hält der von Ged gespielte, also der größere, jetzt muskelbepackte Stiefbruder, den schmächtigeren Jamie Bell, das ist der andere Schauspieler im Schwitzkasten. Das macht er in der Serie auch ständig, also auch unter den Erwachsenen noch. Und für mich war die ganze Serie eigentlich ein einziger Schwitzkastengriff. Ne? Also es wird zwar manchmal auch kurz etwas locker gelassen, aber eigentlich drückt die nicht nur uns, sondern auch sich selbst die ganze Zeit die Luft ab. Also die Ambition ist zwar schon ganz klar groß, also und alles ist da etwas größer als in Baby Reindeer. Es ist auch länger, die Folgen sind länger. Es ist etwas gewichtiger. Und selbst der Produzent, Autor und Hauptdarsteller Richard Gadd, also der ist für seine schauspielerische Leistung dann breiter und schwerer geworden. Also der hat sich halt eine Rolle geschrieben, für die er erstmal sehr lange ins Fitnessstudio musste und 25 Kilo Muskeln zugelegt hat. Ja, und dieses Produkt, also für mich ist dieses Produktionsdetail, also so Method-Acting-mäßig Hanteln stemmen und Proteinshakes trinken, um dann eine Serie über Männlichkeit drehen zu können, für mich ist das schon irgendwie symptomatisch für die ganze Serie. Also die will zwar einen Beitrag liefern zu männlichen Gewaltkreisläufen und Gewaltkulturen und zu Homophobie und unterdrückter Sexualität, aber hat eigentlich darüber, wie sie selbst an diesen Bildern und Rollen klebt, eigentlich wenig zu sagen und wenig beizutragen. Und ja, das stimmt, also das schottische Setting und einige Nebenfiguren, die sind da schon auch wieder ziemlich gut gebaut. Aber letztlich dominiert da doch eine sehr behauptete oder durch Gads Performance und die Latenz von Gewalt produzierte Intensität. Also für mich ist das nicht mal eine halbe Sache, muss ich leider sagen.
Ich sag's der Vollständigkeit halber trotzdem. Half-Man, 6-teilige Miniserie. Die erste Folge gibt's ab heute bei HBO Max zu sehen. Klare Nicht-Empfehlung von Daniel Eschkötter. Ich danke dir herzlich für die Rezension hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Alexandra Nestmann.
Sind Möbel Kunst? Mit dieser Frage hat sich heute der Bundesgerichtshof beschäftigt. Es geht um das Möbelsystem USM Haller. Der Hersteller möchte einen Urheberrechtsschutz für die Regale und Sideboards, so wie er für künstlerische Produkte gilt. Die Möbel mit ihren verchromten Rundrohren, kugelförmigen Verbindungsknoten und farbigen Metallplatten sind Designklassiker. Das Schweizer Unternehmen hatte einen Konkurrenten aus Nürnberg verklagt, der Teile anbietet, die wie die Originale aussehen. Wann ein Urteil fällt, ist noch unklar. Das World Press-Foto des Jahres zeigt Abschiebegewalt der US-Einwanderungsbehörde ICE. Die US-Fotografin Carol Ghazi hat mit ihrer Aufnahme den renommierten Wettbewerb gewonnen. Das Bild dokumentiere schonungslos die Trennung von Familien infolge der Reformen in den USA, hieß es von der Jury in Amsterdam. Das Foto wurde in einem Gericht in New York aufgenommen. Zu sehen sind darauf Kinder, die sich verzweifelt am T-Shirt ihres Vaters festklammern. Ihn sieht man nicht. Vor 20 Jahren ist Spotify an den Start gegangen. Heute ist das schwedische Unternehmen der führende Musikstreamer. Wirtschaftlich ist das eine Erfolgsgeschichte, kulturell eher weniger, sagte die Medienprofessorin Maren Hafke von der Universität Lüneburg hier im Deutschlandfunk Kultur. Musik würde bei Spotify zunehmend durch am Gebrauch orientierte Playlists sortiert, also Sport, Feiern oder Chillen.
Man sagt, das ist ein Trend zu einer funktionalistischen Musiknutzung, wo es sozusagen dann vielleicht weniger um Aspekte der Identität gehen könnte, ne, die in anderen Kulturen, die sich um Musik gruppieren, stärker im Vordergrund steht. Und das ist was, was immer diskutiert wird. Also der Erbe welcher Musikkultur ist das eigentlich? Ist das Spotify der Erbe vom Plattenladen oder steht das in der Tradition vom Radio? Und ein Engel ist, dass man sagt, Spotify ist eigentlich der Erbe von einer Geschichte von Gebrauchsmusik.
Bekannte Beispiele für Gebrauchsmusik sind die akustische Untermalung in Shopping Malls oder Fahrstühlen. Während der Filmfestspiele von Cannes könnte Schauspiel- und Kinoprominenz auf Drogen gefilzt werden. Der Bürgermeister der französischen Stadt Lisnard will jedenfalls Festivalteilnehmer nicht von seiner strengen Antidrogenpolitik ausklammern. Der Kampf gegen Drogen würde das ganze Jahr geführt, unabhängig vom Stadtteil und dem jeweiligen Publikum, heißt es in einem Schreiben. Die während des Festivals für die Sicherheit abbestellten Polizisten sollen sich demnach auch um Drogenkontrollen kümmern.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mein Name ist Busatiam, hallo und herzlich willkommen. 10 Jahre Seenotrettung, dazu eröffnet heute eine Ausstellung in Berlin, die schauen wir uns an. Und los geht es mit einem Music Festival, einem queeren in Leipzig. Heute beginnt in Leipzig das Queer Music Festival. 4 Tage lang gibt es Filme zu sehen, es laufen DJ-Workshop-Kurse, Podiumsgespräche und natürlich geht es um Musik. Das heißt, es gibt Clubnächte, viele Konzerte, kurzum queere Kunst wird gefeiert. Denn, so die VeranstalterInnen, Sichtbarkeit ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit. Bei mir ist Bambi Mercury, Drag Artist, in diesem Jahr Schirmherrin des Queer Music Festivals und jetzt bei uns im Kompressor. Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja.
Toll.
Wenn man Ihre Arbeit verfolgt, Sie haben in einem Podcast, den ich gestern noch gehört habe, viel darüber gesprochen, dass Sie Menschen Mut machen, Kraft geben wollen, trotz der Anfeindungen, die Sie auch immer wieder öffentlich benennen. Wenn wir da nochmal über diese Form der Haltung sprechen, hatten Sie auch gerade deshalb vielleicht Lust, Schirmherrin zu werden?
Auf jeden Fall. Ich meine, das Leben ist ja in einigen Hinsichten traurig genug und so ein bisschen Entertainment ist ja nie verkehrt. Ich mache das jetzt auch schon sehr lange und ich liebe Musik, ich liebe meine Community, ich liebe halt auch alles, was damit zu tun hat, weil das ist ja auch übergreifend. Und und der Zacker, der das macht, ist ein guter Freund von mir und wir sind ein super Match, würde ich sagen. Und das macht halt einfach wahnsinnig Spaß.
Made in Heaven. Also ich höre raus, natürlich, es geht um viel positive Kraft. Aber vor ein paar Jahren, muss man nochmal dazu sagen, hatte man ja auch das Gefühl, endlich, die queere Community ist akzeptiert. Es gehört einfach dazu, dass wir alle miteinander Vielfalt leben. Aber vor allem vielleicht auch durch das Erstarken von rechtspopulistischen Parteien sind die Räume ja doch wieder enger, kleiner geworden. Was macht das denn grundsätzlich mit der Community? Also, dass sozusagen zumindest das Gefühl, wenn nicht sogar tatsächlich da ist, dass Queerness wieder verhandelbar scheint.
Also sagen wir mal so, es gab mal Hochs und mal Tiefs. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen im Fernsehen, also in der deutschen TV-Landschaft umschaut, da wird vieles wegrationalisiert. Ich meine, die Diversity, ob es jetzt Hautfarben und Sexualitäten sind, die schwinden so ein bisschen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es für viele immer so dieses, ach, das ist jetzt gerade ein Hype.
Aber der Trend ist vorbei.
Der Trend ist vorbei, nee. Morgen Krokodilleder.
Aber nein, wir sind noch da.
Wir sind noch da. Und ich meine ganz ehrlich, unabhängig in welchem Bereich wir uns jetzt befinden, wir sind immer da gewesen. Es gab so viel schlimme Dinge, die passiert sind, aber wir sind immer wieder gekommen. Und ich meine, wir haben uns, wir supporten uns und wir haben natürlich sehr viele Allies. Das sind halt Menschen, die die queere Kultur natürlich supporten und auch für uns die Stimme erheben und für uns da sind. Und wenn die nicht da wären, dann hätten wir, glaube ich, nicht so viel zum Lachen. Ne? Aber wir sind schon sehr stark und wir sind immer da und das kriegt man nicht weg. Und ich meine, das Leben wäre auch schon sehr, sehr traurig, wenn dann irgendwann so ein P davor geschoben wird.
Also, heute geht es los. Lassen Sie uns über die Highlights sprechen. Was passiert da alles?
Also, das Tolle ist, es gibt Filme. Es gibt sogar DJ-Kurse. Also, wenn da draußen Leute sind, die gerne auflegen möchten, go for it. Wir haben Panel-Talks, Drag-Shows, natürlich Konzerte und einen sehr, sehr schönen Chor, ich möchte es nicht falsch aussprechen, der D-Dur Dijkschor, der größte Flinterchor Europas, in einer wunderschönen Kirche. Das ist ganz toll.
Ist das dieses kollektive Chorkonzert?
Ja, also ein Flinterchor. Und für die Leute, die nicht wissen, was Flinter ist, das betrifft Frauen, Lesben, Intergeschlechtliche, Nicht-Binäre, Transgeschlechtliche und Agender-Personen. Ja. Also dann haben wir das auch schon mal erklärt, schon mal sehr, sehr gut.
Ist ja auch spannend, dass das in der Kirche stattfindet.
Ja, das ist schon wild, aber auch schön. Falls da jetzt auch Leute nachher sind, die gerne mitsingen möchten, also man kann vielleicht mit schunkeln. Man kann ja am Ende vielleicht auch mal nachfragen, ob man in Zukunft auch mal mitsingen kann. Und morgen Abend stehe ich dann auch in Leipzig mit dem Zacker und ein paar anderen Artists auf der Bühne, werde selber etwas performen, werde hosten und da gibt es natürlich auch noch Talks mit den Artists, die an dem Abend auftreten. Mhm. Und das wird sehr, sehr schön. Die Location ist auch eine sehr, sehr schöne.
Mhm. Die Konzertnacht am Samstag, da habe ich mir auch das Line-Up ein bisschen angeschaut. Da gibt es zum Beispiel den jungen Künstler Pablo Brooks. Mhm. Hat ein bisschen was von 80s-Nostalgie. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen weiter drüber sprechen oder sagen, wer sonst noch dabei sein wird an diesem Samstag.
Ja, Moment. Ich bin jetzt überwiegend am Freitag hängen geblieben, weil ich da nämlich bin. Aber sonst, wenn man sich so anschaut, das Line-Up, also man kann das natürlich auf der Homepage auch nachsehen, aber das Line-Up ist halt, das sind überwiegend wirklich nicht-binäre, queere Artists, die sonst im Mainstream nicht wirklich viel Gehör bekommen und dort eine Plattform haben und vielleicht dann auch außerhalb dieses Festivals dann auch noch die Möglichkeit haben, gehört und gesehen zu werden. Und das ist so schön, dass zu diesen Festivals halt auch nicht nur queere Leute kommen, sondern auch alle anderen sind eingeladen, also alle können dazu kommen. Und das ist auch mal ganz schön, wenn auch Artists auf der Bühne sind, von denen man noch nichts gehört hat, die dann eventuell die neuen Lieblingsbands oder SängerInnen dann werden.
Das ist jetzt die dritte Ausgabe. Was wünschen Sie sich für das Festival?
Was ich mir wünsche, dass es nicht bei der dritten Ausgabe bleibt, dass es einfach weitergeht, weil Kunst und Kultur ist sehr, sehr wichtig. Wir haben es bei der Pandemie gemerkt, wie schnell Kunst und Kultur auf einmal weg war und wir alle das trotzdem brauchen zum Leben. Und ich würde mir wünschen, dass es einfach die nächsten Jahre so weitergeht.
Bambi Mercury, Drag Artist, ist Schirmherrin des Queer Music Festival ab heute bis Sonntag in Leipzig. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich freue mich und nächstes Jahr sehen wir uns vielleicht beide dort.
Absolut. Geflüchtete auf dem Mittelmeer, das sind Bilder, die wir alle in den Nachrichten gesehen haben und vielleicht aber auch schnell wieder vergessen. In Berlin-Kreuzberg eröffnet jetzt eine Ausstellung, die dazu einlädt, deshalb genauer hinzusehen. Und meine Kollegin Marilena Behrens war für uns vor Ort.
Berlin-Kreuzberg. Am Paul-Linke-Ufer sitzen Menschen in der Sonne, trinken Kaffee, unterhalten sich. Ein paar Schritte weiter, ein Raum, der mit dieser Leichtigkeit bricht. Ein kleines Ruderboot mit Menschen, zu viele von ihnen. Es liegt gefährlich tief im Wasser auf offener See. Auf einem anderen Bild ein Mann im Wasser. Er trägt eine Schwimmweste. Eine Frau beugt sich aus dem Schlauchboot, greift nach seiner Hand. In 25 Fotografien, größtenteils im Format 15x23 cm, zeigt die Ausstellung Still Here, was sonst kaum jemand zu sehen bekommt. Die Geschichten hinter den Zahlen. Über 42.000 Menschen hat die Organisation SOS Mediterranee in den vergangenen 10 Jahren nach eigenen Aussagen gerettet und in einen sicheren Hafen nach Europa begleitet. Die Fotoausstellung soll Einblicke in diese Arbeit geben.
Also neben unserer Mission, Menschen aus Seenot zu retten und an Bord zu versorgen, wollen wir auch die Situation auf See bezeugen. Und dazu gehört auch, dass wir die Geschichten der Menschen erzählen wollen, sodass die Menschen nicht nur Zahlen und Bilder sind, sondern echte Personen mit Träumen, Schicksalen, Wünschen.
Yannick Noltenius arbeitet seit knapp 4 Jahren für die Organisation. 2024 war er selbst an Bord der Ocean Viking.
Ich persönlich fand während meiner Zeit an Bord die Situation der Anlandung am emotionalsten. Wir haben hier ein Bild, wo eine Mitarbeiterin unseres Post-Rescue-Teams einen der Überlebenden umarmt. Und das strahlt halt genau die Atmosphäre aus, die ich damals auch gefühlt habe. Eine riesige Erleichterung bei den Überlebenden, gleichzeitig aber auch im Hinterkopf die Tatsache, dass die Leute jetzt in Italien nicht unbedingt ein paradiesisches Leben führen werden, sondern dass dieses Schicksal weitergeht und wir nicht wissen können, wie es den Leuten in Zukunft ergehen wird.
Die Fotografien zeigen Momente der Verzweiflung und Erleichterung, der Fürsorge und Zusammenarbeit. Es sind intime Momente. Werden hier Menschen in ihrem Leid ausgestellt? Das frage ich Ben Bayer. Er hat die Ausstellung mit kuratiert.
Wichtig war für uns, eine künstlerische Perspektive darzustellen, also dass wir eine Auswahl von Bildern treffen, die auch sehr stark sind, Emotionen übertragen und einen wirklich auch touchen. Und Darüber hinaus war uns sehr wichtig, dass wir verschiedene Situationen abbilden, zum Beispiel Situationen genau von dem Moment der einer Rettung oder das Leben an Bord, auch die Arbeit des Teams oder wenn die Personen wieder an einem Hafen ankommen. Und sehr wichtig ist für uns auch natürlich, das steht im Vordergrund, dass wir die Personen, die wir fotografiert haben, nicht hilflos darstellen. Wir wollen diese Situation auf keinen Fall romantisieren.
Viele der Geretteten wollen das Erlebte teilen, erzählt Jannik. Für sie sei es eine Möglichkeit, ihre eigene Geschichte selbst in die Hand zu nehmen und sichtbar zu machen. Aber weshalb hier, in Berlin-Kreuzberg und nicht etwa auf Social Media?
Über diese Kanäle hat man auf jeden Fall eine größere Reichweite. Aber wir verstehen auf jeden Fall, dass der menschliche Kontakt sehr wichtig ist. Und darüber hinaus kriegt man auf jeden Fall ein größeres und stärkeres Gefühl. Ich glaube, man wird auch mehr von den Bildern und von den Aussagen getroffen, so dass man nicht zum Beispiel auf Social Media durch ein Bild in 2 Sekunden swiped, kurz das im Kopf hatte und dann nie wieder sich daran erinnern würde. Ich glaube, wenn man hier zu einer Ausstellung kommt und sich diese Situation und Bilder anschaut, dass man tatsächlich etwas in Erinnerung behält, dass man sich auch emotional damit verbindet und dass man auch gleichzeitig einen besseren Blick in Situationen bekommt, die man jetzt nicht vielleicht immer im Alltag so sehen würde.
Die Ausstellungseröffnung findet heute Abend um 19 Uhr im Studio Trubel in Berlin-Kreuzberg statt. Geht noch bis Sonntag, der Eintritt ist frei.